Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 14. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, haben heute wieder drei längere Besprechungen neuer Fernseh- und Streaming-Formate für euch, plus ein paar kurze Tipps und Warnungen unserer Screenshots. Ja, worum geht's? Wir reisen heute mit RTL Plus und dem Haus der Träume in den späten 20er Jahren Berlins herum. Wir fliegen mit der neuen Star Wars Serie Andor in eine Zukunft, die es aber, versprochen, so interessant noch nie im Star Wars Universum gab. Und wir beschatten einen geradezu unglaublichen Jeff Bridges als The Old Man bei der Organisation seines Verschwindens im zeitgenössischen Amerika. Auch diese Thriller-Serie vom Disney-eigenen Kanal FX läuft wie die Star Wars-Serie bei Disney+. Lieber Jan, seit unserer letzten Sendung sind sowohl die Emmys als auch die deutschen Fernsehpreise verteilt worden. Ich finde, wir müssen mal darauf hinweisen, dass wir einige der Sieger in unseren älteren Podcasts schon besprochen haben. Jean Smart, gerade in der letzten Folge bei Hacks, hat den Emmy als beste Komödiendarstellerin gewonnen. Dann Deutscher Fernsehpreis, die Wannsee-Konferenz hatten wir im Podcast Bester Fernsehfilm. Dann hatten wir hier auch die Langbesprechung des besten Mehrteilers, The Billion Dollar Code. Die beste Dramaserie, Faking Hitler, auch wenn ich den Preis nicht verteilt hätte. Dein Liebling, Becoming Charlie, war immerhin nominiert als beste Dramaserie. Mhm. Für so eine kleine Serie doch ein beachtlicher Erfolg. Der Pass hat den Regiepreis gewonnen. Und Oh Hell, auch ein Liebling von dir, hätte ich gar nicht gedacht, dass der so wahrgenommen wird, wurde tatsächlich beste Comedy-Serie. Ne?
Das war mein Tipp. Ich habe mit denen gesprochen. Ich habe ein paar Umschläge rübergereicht an die Jury. Okay. Und die haben anscheinend darauf reagiert. Es freut mich, super, dass Korruption auch hierzulande noch möglich ist.
Und daher jetzt meine geniale Überleitung zu unserem ersten Thema.
Aha.
Jan, für welchen Preis könnte denn die neue RTL-Historienserie Das Haus der Träume im nächsten Jahr nominiert werden?
Also jetzt speziell beim Fernsehpreis oder bei allen denkbaren Fernsehpreisen, die es gibt?
Naja, als goldene Himbeere nehme ich jetzt mal aus.
Aber. Nee, aber es haben ja nicht alle, es haben ja zum Beispiel nicht alle Fernsehpreise haben so etwas wie Ausstattung, Kostüme oder sowas. Da wäre natürlich...
Ja, der ideale Fernsehpreis, der alle Gewerke und alle Nuancen eines Werkes würdigt, sag ich mal.
Achso, nee, es würde auf jeden Fall nicht den All-in-One-Preis bekommen oder sowas. Das hat sehr anregende Facetten, aber wenn man was rauspicken sollen würde, dann wären es vermutlich die ein oder andere Figur in der Nebenrolle, würde ich sagen, weil die sehr kreativ besetzt ist, diese Serie. Ansonsten, aber wie ich schon meinte, es ist ein Stoff, der in den ausgehenden 20er Jahren in Deutschland, in Berlin spielt und dafür sehr, sehr gut ausgestattet ist und tatsächlich auch etwas schafft, was viele Serien aus dieser Zeit nicht schaffen, nämlich Armut glaubhaft darzustellen. Manchmal ist die so ein bisschen Oliver Twist-mäßig märchenhaft unterzeichnet und manchmal wird sie dann zu drastisch, dann denken die Leute, jetzt mussten aber wirklich irgendwie die Zähne bei jedem Satz aus dem Mund fallen bei Leuten, die davon betroffen sind. Und hier ist ein sehr gutes Mittelmaß gefunden, worauf ich gleich noch zu sprechen kommen werde.
Vielleicht stellst du mal die Serie vor, wo läuft die, wie viele Teile,
ja,
worum geht's?
Das Haus der Träume ist seit 18.09. bei RTL Plus auf Sendung, 6 Teile. Ich merke mir das immer nicht, wie lang die sind, weil ja auch
45 Minuten, genau, ziemlich exakt, glaube ich.
Ja, die sind ja oftmals auch so ein bisschen, gerade die Streaming-Serien, die machen sich ja frei von diesen klassischen Formatlängen. Ist dann oft gerade so bei Andor auch, haben die unfassbar unterschiedliche Längen. Manchmal sind die fast Sitcom-artig und manchmal sind sie über eine Stunde. Hier ist also ungefähr eine Dreiviertelstunde, das heißt eigentlich, es ist ein Dreiteiler. Und die Geschichte ist jetzt auch nicht so wahnsinnig kreativ, also noch nie da gewesen. Es ist halt, kleines Mädchen kommt in die große Stadt, um ihr kleines Glück zu finden und findet sie in einem großen Kaufhaus, das es wirklich mal gegeben hat. Heißt Jonas, mit damals noch mit SZ geschrieben, später dann auf SS so ein bisschen, weiß ich nicht, angepasst.
Der Zeit angepasst.
Vielleicht, ja. dieses Kaufhaus ist ein besonderes Kaufhaus, weil es ein sogenanntes Kreditkaufhaus ist. Das heißt, da sollten arme Leute, das war auch in einem ärmeren Stadtteil, also im damaligen Prenzlauer Berg, war ein ganz klassisches armes Arbeiterviertel. Und da sollten halt die Leute, die dort leben, auf Kredit kaufen können. Das war die Idee an dieses sehr, sehr philanthropischen Kaufhausgründers, gespielt von Alexander Scheer, der mit dem Geld seiner Frau gespielt von von Nina Kunzendorf.
Von Nina Kunzendorf, genau.
Mit diesem Geld sollte er halt dieses Ding, das vorher auch schon ein Pelzgeschäft war, also wo ihre Eltern ein Pelzgeschäft drin hatten, wollte er halt zu diesem neuen großen Ding ausbauen, sucht dafür Kreditgeber und sucht vor allem Personal und findet unter anderem dieses Mädchen oder diese junge Frau, gespielt von Naemi Flores, und einer Schar anderer Frauen aus eher ärmeren Verhältnissen, die dieser Kaufhauschef versucht halt gleichzeitig auch noch ein bisschen sozial aufzufangen. Also es ist so ein sehr selbstloser Typus, den dieser Alexander Schäder spielt. Und wie gesagt, die Geschichte ist jetzt gar nicht neu. Sowohl Kaufhäuser hatten wir schon gehabt, als auch diese armes Mädchen versucht große Karriere in einer großen Stadt zu machen. Gab's alles schon. Aber was Sherry Horman hier als Regisseurin nach dem Buch von Conny Lubeck macht, ist schon was richtig krass Besonderes. Ich weiß, was du davon gesehen hast?
Sag ich gleich was zu.
Okay, er behält sich seine Meinung noch vor. Es ist nämlich zum einen eine Milieustudie, die sich sehr stark in dieser Armutssphäre, die so ein bisschen von der Arbeiterbewegung infiltriert wird, aufhält. Andererseits ist es eine Love Story, also eine sehr intensive Love Story, die auch verschiedene Facetten verschiedener Beteiligter nimmt. Und was es aber nicht ist, und das ist für den Zeitraum, in dem er spielt, ist eine Nazi-Geschichte. Das heißt, es dreut so ein bisschen am...
Ja, es spielt 1929, ne?
Genau, es ist die Zeit, in der die großen Straßenschlachten waren bereits in Berlin, wo die Braunhemden massiv die Oberhoheit über den öffentlichen Raum gerade für sich beanspruchen mit Waffengewalt. Und ich habe tatsächlich nicht alles gesehen. Ich habe ab und zu mal vorgescrollt. Aber wenn es da Nazis gibt, sind sie mir entgangen, weil ich habe tatsächlich überhaupt keine, zumindest nicht in einer prägenden Rolle, in irgendeiner Sprechfunktion oder sowas wahrgenommen. Und das heißt, es ist das Besondere an dieser Serie, dass sie ohne die sozialen Brüche, die diese Zeit so ausmachen, auszusparen, eine Geschichte erzählt, die sehr stark vom Persönlichen herkommt. Und das mit dem Cast, den ich vorher zu großen Teilen überhaupt nicht kannte. Und das fand ich bemerkenswert.
Also tatsächlich, du hast recht, die ganzen armen jungen Frauen, die da in Arbeit gebracht werden, die ja auch in so einer Art WG teilweise zusammen leben, die kannte ich auch alle nicht. Die Hauptdarstellerin ist, glaube ich, auch eine 24-Jährige, glaube ich, vom Theater.
Genau, also viele vom Theater.
Gut, der junge männliche Hauptrolle ist Ludwig Simon. Ne? Das ist der Sohn von David Striese und Maria Simon. Mhm. Das ist ja born to be Schauspieler, würde ich mal sagen. ja, es sind schon ein paar unbekanntere Gesichter, aber natürlich auch mit Kunzendorf und Cher und Samuel Finzi und solchen Leuten.
Ja, aber das war es auch, finde ich.
Also ja,
das waren die drei dicken Namen. So. Und ich habe auch tatsächlich mit der Lisa Stutzki, das ist die Casterin, mit der habe ich ein längeres Interview geführt darüber, wie man denn castet und wie man es durchsetzt oder wie man es den Produzenten und Produzentinnen verkauft, unbekannte DarstellerInnen zu casten. Mhm. Ganz interessant, was sie da erzählt hat, aber ein Faktor war dabei, dass sie gesagt hat, wenn man ein populäres Format macht, müssen welche dabei sein. Es ist fast unmöglich, eins ganz ohne zu machen. Aber die Leute sind mittlerweile durch die Streamingdienste durchaus offen dafür, auch völlig neue Gesichter zu akzeptieren. Mhm. Das schafft sowas wie RTL Plus leichter als ZDF oder ARD.
Als du eben gesagt hast, es kommen keine Nazis vor und mich gefragt hast, wie viel ich gesehen habe, wollte ich zunächst mal so einhaken, dass es sind ja jetzt 6 Teile, also der berühmte klassische Dreiteiler, also 4,5 Stunden bei RTL Plus zu sehen. Wahrscheinlich so in der Weihnachtszeit oder so Ende des Jahres heißt es, kommt es dann also auch für euch, die ihr kein RTL Plus habt, auf dem normalen RTL. Und es sind aber, glaube ich, schon 6 weitere Teile, ich weiß nicht, ob abgedreht oder in Arbeit, zumindest ist es confirmed. Das heißt, diese Geschichte wird weitererzählt und ja, irgendwann müssen die Nazis ja dann zumindest ins Spiel kommen, weil in der Realität ist dieses Kaufhaus Torstraße 1, so sollte, glaube ich, die Serie auch mal heißen, wurde ja dann auch enteignet und wurde, glaube ich, auch zu so einem Hauptquartier der Hitlerjugend.
Genau, oder sowas, wurde nazifiziert ähnliches. Sozusagen, ja. Danach wurde es dann entnazifiziert und dann ist die SED eingezogen.
SED und dann tatsächlich 2010, glaube ich, den Eigentümern zurückgegeben oder so habe ich gelesen. Und das Witzige ist, als ich 2018, glaube ich, die Pressearbeit für Babylon Berlin, erste Staffel, begann, bin ich hingereist, habe ein Interview mit Tom Tückwer und den Hauptdarstellern und so geführt. Und dieser Pressetermin war in diesem Soho-Haus, in diesem ehemaligen Kaufhaus. Und da haben wir ja schon die Überleitung, weil es ist ja relativ unverhohlen, 5 Jahre später, der Versuch von RTL, ja, sowas wie auf den Erfolgszug von Babylon Berlin aufzuspringen. Es ist die gleiche Zeit. Auch in Babylon Berlin wird ja sehr, ist ja einer der ästhetischen Erzählstränge, diese Armut in Berlin zu beschreiben. Deswegen fand ich es auch ganz, war ich ein bisschen überrascht, weil du sagtest, das beschreibt endlich mal Armut. Fandst du die besser oder anders beschrieben als in Babylon Berlin?
Ich fand sie interessant beschrieben. Also es war tatsächlich so, dass sie nicht ausgestellt wird. Es gibt am Anfang so eine Sequenz, wo der Alexander Scheer durch sein Viertel durchläuft. Das ist so ein bisschen Mary Poppins-artig. Also es ist so, soll wohl ein bisschen Stimmung erzeugen. Er kennt alle, hier ein Handshake, da ein Lächeln und so. Soll wohl die Verwurzelung von ihm in diesem Viertel zeigen. Mhm. Da wird sie tatsächlich noch so ein bisschen überzuckert, die Armut. Aber wenn man merkt, wie die sich halt um die Arbeit prügeln teilweise, wie die Leute, also wie er versucht, sein Personal zusammenzustellen und so die einzelnen Menschen skizziert, die sich darum bewerben und sowas, finde ich, das ist teilweise sehr, sehr unmittelbar dargestellt, ohne museal zu wirken, wie die Menschen damals in Berlin tatsächlich gelebt haben. Das ist aber nicht unbedingt viel schlechter als in Babylon Berlin. Babylon Berlin hat halt nur einen Krimi-Plot, der hier fehlt und ist weniger auf diese feine Milieuzeichnung auf der Grundlage von 4 Persönlichkeiten oder 5 Persönlichkeiten fokussiert, sondern macht einfach ein riesengroßes Fass über alles auf, was in der Zeit damals eine Rolle gespielt hat, inklusive Weltpolitik und Wirtschaftspolitik und so weiter. Und hier ist es halt einfach sehr viel konzentrierter auf einen kleinen Mikrokosmos. Und der spielt halt in Prenzlauer Berg und hat mich sehr reingezogen.
Das ist echt interessant, weil du hast mich gefragt, wie viele Folgen ich gesehen habe. Und ich hatte dieses Mal tatsächlich, ganz anders als sonst beim Podcast, relativ viel Zeit, mir Sachen anzugucken. Deswegen habe ich auch von den anderen beiden Formaten, die wir besprechen heute, alles, was verfügbar war, gesehen. Und bei Haus der Träume hatte ich eine Folge gesehen.
Du hast die Schnauze voll.
Ja, man kann es so sagen. Also es hat mich nach 10 Minuten schon gelangweilt. Und ich habe dann irgendwie 2 Tage später versucht, eine zweite Folge zu sehen, habe mich da durchgequält und habe dann auch irgendwann abgebrochen. Also ich finde, es ist, um jetzt mal ein bisschen polemisch zu sein, es ist Babylon Berlin 5 Jahre zu spät und mit sehr viel weniger Geld. Es ist Babylon Berlin stark vereinfacht. Also bei Babylon Berlin brauchst du ja allein mal eine Folge oder anderthalb, bis du überhaupt die ganzen Figuren auseinanderhalten kannst und irgendwie mal gesehen hast. Das ist hier sehr überschaubar. Und es ist, du hast es schon gesagt, es ist ohne Krimi. Also ich bin ja nur der Letzte, der ein Krimi vermisst, wenn keiner erzählt werden muss. Aber ich habe den Eindruck, es ist für ein vorwiegend, das ist so ein bisschen gemein jetzt, für ein klassisch weibliches Publikum geschrieben, so wie man früher dachte, gerade beim Privatfernsehen, aber auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, so 20:15 Uhr Primetime, Mainstream-Sachen, wie man denkt, dass ein weibliches Publikum sehen will. Und dazu gehört ja auch, dass die Autorin, du hast ihren Namen schon genannt, Conny Lubeck, die hat geschrieben davor das Dr. Balus, das fandest du ja auch ganz gut, ne? Das fand ich auch nicht so schlecht, das ist aber auch so eine Wohlfühlserie fürs ZDF, eine Arztserie. Sie hat aber auch geschrieben Einfach Rosa mit Alexandra Neldell als Hochzeitsplanerin. Das war ein ziemlich krasses Format.
Okay, ich habe das damals gesehen. War das 2021? Oder
ja,
war
das ist noch nicht so lange her. Und vor allem hat Conny Lubeck, ich muss jetzt aufpassen, weil ich habe gelesen, sie wohnt in Hamburg nicht, dass sie wahrscheinlich wohnt sie irgendwo hier um die Ecke.
Hier oben.
über mir. Ich will auch ihre Qualitäten ganz. Sie hat etliche Romane geschrieben, die heißen dann Anleitung zum Entlieben und also sehr viel so Liebes Rom-Com-Romane, würde ich mal sagen. Und ich finde, diese Handschrift oder dieses Genre liest man hier oder sieht man hier auch ganz stark raus. Und ich habe, für mich hat es zu sehr, war es zu sehr playing by the rules. Also ich habe alles so, genau so, wie man sich denkt, ist es dann auch gekommen. Oder warst du überrascht bei dem?
Also ich war vor allem vom Cast überrascht. Das hat mich, glaube ich, von Anfang an stark getriggert. Deswegen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich über das Interview mit Lisa Stutzki überhaupt erst dazu gekommen bin, mir das anzugucken, weil ich ohnehin über den Cast kommen wollte. Also das hat mich dann sozusagen gecatcht. Und ich fand es sehr erfrischend, dass es auf einmal bei Crew United, wo man sich immer gut informieren kann, so eine Seite, die quasi alle Gewerke, die bei so einem Film halt bei allen deutschen Produktionen zum Einsatz kommen, sehr, sehr akribisch auflistet, und man kann sie da die ganze Bildgalerie durchgucken, und du kennst ganz viele von diesen Figuren, die da mitspielen, praktisch gar nicht. Und das macht so ein, das weht wirklich einen frischen Wind durch dieses Personal durch, und es weht auch einen frischen Wind durch die Serie durch. Und ich fand es, du hast mit Babylon Berlin total recht. Es ist halt, es erzählt eine ähnliche Geschichte, aber das ist natürlich auch das Schicksal aller Geschichten, die jetzt halt so in der Zwischenkriegszeit in Berlin spielen. Die werden sich alle an Babylon Berlin messen müssen, weil das einfach das am dicksten aufgeblasene Format war, mit dem meisten Geld, das da durchgeflossen ist, und dem unfassbarsten Cast. Also jeder und jede, der oder die in Deutschland, glaube ich, im Moment so in den Top 100 des Fernsehens ist, hat da oder in Dark oder in beiden gespielt. Und das ist, klar, das ist eine Messlatte, die liegt da relativ hoch oder niedrig, je nach Perspektive. Trotzdem kannst du ja Geschichten erzählen aus dieser Zeit, und weil diese Geschichte, die hier erzählt wird, eben eine andere Facette wählt, nämlich nicht die Weltpolitik, die immer da reinspielt, wenn wir diese Zeit betrachten, finde ich das so interessant, ohne dass ich jetzt sage, ist schön, dass ich die Schnauze voll davon hätte, Nazi-Geschichten zu hören oder sowas, weil die gehören da rein, aber sie sind hier halt nicht vordringlich, und das fand ich interessant, also eine Geschichte zu erzählen, die rein auf der menschlichen Ebene stattfindet. Und Ich habe diesen Dünkel jetzt da gar nicht gehabt, dass ich das Gefühl hatte, es kommt von einer Groschenromanschreiberin oder sowas. Das jetzt, wo du es sagst.
Ich habe auch erst ich lese ja grundsätzlich über die Macher, lese ich, es sei denn, man kennt sie schon im Voraus, lese ich sowieso immer erst hinterher was, wenn ich was gesehen habe. Und dann hat es für mich irgendwie Klick gemacht. Also ich habe das ist ja eigentlich das Schlimme am alten Fernsehen, ne? Also am alten linearen Fernsehen, so wie früher Programme auch gemacht worden sind, auch in Deutschland Mainstream-Programme, dass man, die ist die Vorhersehbarkeit, finde ich, ne? Und die ist hier ziemlich stark. Also du hast eigentlich immer noch auf der Metaebene bisher diskutiert, wenn du Gutes gesagt hast über die Serie. Hat dich denn der Plot gefesselt irgendwie, oder? Weil den finde ich halt belanglos irgendwie.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch das Ziel dieser Geschichte. Einerseits hat er einen belangvollen Plot, nämlich zu erzählen, dass es dieses Kaufhaus wirklich gab, das später dann halt nazifiziert wurde. Und
es war ein jüdischer Unternehmer, ne? Genau. Dieser ehemalige Fliegerheld, glaube ich, aus dem Ersten Weltkrieg. Ich glaube nicht, ob nur im Film oder auch in echt?
In echt, ja. Und das ist jetzt, aber es wird auch nicht raushängen gelassen. Also es ist halt ein Aspekt dieser Geschichte, dass die Frau von dem Kaufhausbesitzer jüdisch ist. Und er ist aber, so wie ich das zumindest verstanden
habe. Sie ist nur Jüdin.
Sie ist jüdisch, ja. Und dass die Geschichte schon ihre Relevanz in der Zeit hat, vermittelt durch dieses Kaufhaus und die Armut, in der es verwurzelt ist, aber andererseits eben tatsächlich einfach die Geschichte von Menschen erzählt, die in der Zeit gerade versuchen, irgendwie durchzukommen. Und das ist zum Beispiel ein Teil, der spielt bei Babylon und Berlin auch eine Rolle, aber eben nur in einzelnen Aspekten. Also einzelne Figuren sind dafür da, diese Geschichte zu erzählen. Hier spitzt sich die ganze Geschichte darauf zu. Das mag banal sein, weil es hier um Liebe geht vor allem und um auch sowas wie Solidarität und Umgang miteinander in der Not und sowas, also Empathie im weitesten Sinne. Aber das macht die Geschichte ja nicht schlecht. Man muss ja nicht bei jeder Geschichte den ganz großen Bogen erzählen, um Relevanz zu erzeugen.
Nee, manchmal kann man auch gar nicht erklären, warum eine Geschichte reinzieht oder nicht. Aber ich habe oft, wenn mich Geschichten nicht reinziehen, liegt es daran, dass ich das Gefühl habe, hier ist geplottet worden, richtig, so dass man es praktisch, dass man die Zettel, die Post-it-Zettel auf irgendwelchen Wänden sieht, dann das und so, war für mich irgendwie alles zu sehr aufgeschrieben und ausgedacht. Deswegen konnte ich dem Ganzen nicht folgen. Hast du übrigens gelesen, wo sie das gedreht haben?
Im Original Kaufhaus
oder? Nee, da ist ja heute ein Hotel und Club drin. Nee, sie haben das in Görlitz gedreht,
ja.
Wie überhaupt sehr viel in Görlitz gedreht wird. Das hat deswegen auch den Beinamen mittlerweile Görliwood. Und in dem leerstehenden, finde ich es auch wieder bezeichnend, dass das echte, also das Haus, in dem gedreht wurde, war eben früher ein Kaufhaus, war ein Karstadt und ein Hertie. Kommt halt aus der Zeit und steht heute natürlich leer. Und das war aber auch, das waren auch die Innenräume von Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Der hat auch in Görlitz gedreht.
Ach, crazy.
Fand ich ganz, ganz interessante Geschichte.
Ja, okay.
Ja.
Ja, optisch ist es auf jeden Fall so im Rahmen der Möglichkeiten dessen, was sie für ein Budget hatten, was wahrscheinlich echt, also wahrscheinlich haben sie 6 Teile.
Ein Zehntel das, oder so.
Ne, war wahrscheinlich von, ja. das Budget einer Folge Babylon Berlin, denn dann in den neuen Auflagen, also es erscheint jetzt ja auch, es läuft ja gerade schon wieder die nächste.
Glaube ich auch kein Zufall, ne, dass die 4. Staffel so ungefähr zeitgleich mit dieser RTL-Serie, das Haus der Träume, startet.
Schwer zu sagen. Also, es ist, also ich glaube schon, dass du auf jeden Fall recht hast, dass das RTL Plus da auf einen Zug aufgesprungen ist, der gerade gut funktioniert.
Apropos Zug, ich komme jetzt nicht auf die Eisenbahn zu sprechen, sondern auf die Musik, weil du vorhin gesagt hast. Also, die versuchen ja so derartig auf den Zug Babylon Berlin, also auf die Erfolgsfaktoren aufzuspringen, dass sie eben gleich auch in den ersten 15 Minuten in verschiedene Bars gehen, wo natürlich musiziert wird, wo dann auch so ein Pseudo-Authentic-Stil.
Genau, der existiert
also,
gar nicht.
Die, ne, da werden Songs und Stile geboten von einer der Figuren, ist eben ein Barpianist, der auch singt, die es damals gar nicht gab, die so zwar so ein bisschen an so Jazz und Chanson aus dieser Zeit angelehnt ist oder aus diesen ganzen Mixturen, die da herumschwirrten, aber die also genauso wenig mit der realen Musik von 1929 zu tun haben wie in Babylon Berlin. Nur, wie ich finde, ist Babylon Berlin ein bisschen anspruchsvoller gemacht. Aber man sieht ganz klar, dass die beim Haus der Träume sagen, ah ja, und wir brauchen dann auf jeden Fall ganz viel Musik und Tanz und Exzess in diesen Clubs, halt alles ein bisschen kleiner inszeniert. Und weißt du, woran ich denken musste, als ich die Bilder, also diese Grundtönung der Bilder sah, was ich vorher ja nicht wusste. Weißt du noch, wir waren doch mal zusammen auf dieser Pressereise in Prag zu Freud, dieser Netflix-Presse. Ja. Ich glaube, die einzige Pressereise, die ich mit Jan zusammen gemacht habe. Mhm. Und da haben wir so eine Szene, haben wir die Dreharbeiten von so einer Szene verfolgt, die in so einem alten Krankenhaus spielt, wo der junge Freud gearbeitet hat. Und dann haben die immer mit so einer Art tragbaren Nebelmaschine irgendwie immer so komischen Nebel in die Innenräume gepumpt. Und dann habe ich die eine von unseren Begleiterinnen, die sich da auskennt, gesagt, was machen die denn da? Dann meinte die so, ja, das ist Mist, also Mist wie Nebel und so. Ja. Ich sage, ja, warum denn? Ja, ach, das macht man immer so, dann sieht das irgendwie besser aus. Und seit ich dieses Erlebnis hatte, diesen merkwürdigen Dialog, gucke ich jetzt immer, wenn dann so ein bisschen so Schwaden in der Luft hängen, wenn es auch gleichzeitig so ein bisschen alt sein soll oder so ein bisschen moody, dann denke ich, ach, da haben sie wieder Mist gemacht. Und in Haus der Träume wird ganz viel Mist versprüht.
Ja, okay, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, ich weiß nicht, wollen wir noch irgendwas dazu sagen? Die Regisseurin hast du schon genannt, ne?
Alles
das
genannt.
Ist die, sag schnell.
Sherry Horman.
Sherry Horman, die ja auch ganz viel.
Oder Horman.
Ich glaube, so eine Deutsch-Amerikanerin, ja, glaube ich. Hat ja auch viel so, hat Wüstenblume gemacht, 3096 Tage. Also viele Sachen mit Frauenfiguren. Also ich würde sagen, Autorin und Regisseurin wurden schon auch bewusst für eine weibliche Zielgruppe, auf die das Produkt zugeschnitten ist, ein bisschen ausgesucht,
ja, glaube ich. Vielleicht landet sowas bei mir dann auch leichter, weil mir Männerformate so wahnsinnig auf den Sack gehen. Also finde ich, passen jetzt nicht auf den
Sack. Ich weiß auch, dass meine Kritik, dass ich jetzt sage, die beiden Frauen, die das gemacht haben und die und mir dann durchlese, was sie vorher gemacht haben, dass es natürlich schnell in so eine frauenfeindliche Ecke gedrückt wird. Aber sagen wir so, die Sachen sind ja auch nicht schlecht, die gemacht haben teilweise, aber für mich schließt sich dann einfach der Kreis, wenn ich mir gucke, was daraus geworden ist, was überhaupt nicht heißt, dass ich nicht auf weibliche Kreative stehe beim Film. Ne?
Ja. Aber,
ja, wie gesagt, also ich habe Schwierigkeiten gehabt, ich kann es nicht empfehlen, ihr könnt euch Ende des Jahres im Free TV ein Bild machen oder bei RTL Plus und ich habe aber auch gelesen, die nächsten Folgen sind von Ümit Dak, das ist ein junger Wiener Regisseur mit kurdischen Wurzeln. Also mal gucken, was dann passiert. Ja, wollen wir zum nächsten Thema überkommen?
Andor.
Übergehen, genau, krass. Andor.
Ja.
Andor ist die neue Star Wars Serie. Normalerweise, es ist, glaube ich, die 4. Realfilmserie von Star Wars und normalerweise muss man ja an dieser Stelle dann immer schon Angst haben, weil die bisherigen Serien waren jetzt nicht so mega anspruchsvoll. Ich sag mal, Mandalorian war ganz okay, so als Space Western, zumindest unterhaltsam. Boba Fett war ziemlicher Quatsch. Obi-Wan Kenobi habe ich ja hier selbst mal gelobt. Das tut mir auch, das ist vielleicht mein schmerzhaftes größtes Fehlurteil, was ich bis jetzt irgendwie so hatte bei unserem Podcast, weil Obi-Wan Kenobi hat so ein paar gute Szenen, ne? Du weißt ja, ich bin ein großer Fan der Fleischfabrik-Szene, mhm, und es gibt noch so ein paar Szenen, wo mir die melancholische Hauptfigur gut gefallen hat, aber eigentlich in ihrer Gesamtheit ist Obi-Wan Kenobi eigentlich eine ziemliche Quatschserie, wenn man sie dann zu Ende gesehen hat. Und jetzt kommt Andor. Andor ist erstmal wahrscheinlich eine Serie, auf die Star Wars-Fans nicht unbedingt gewartet haben, weil Andor ist eine relativ unprofilierte Figur. Und zwar ist das Captain Andor, also ein Rebellenkapitän, der in Rogue One aus dem Jahr 2016, eine Star Wars Story, eine der Hauptrollen spielt und der auch in diesem Film, den ich mir extra auch nochmal angeguckt habe, weil ich den noch nicht kannte, stirbt am Ende. Also, was wird bei Andor erzählt? Andor wird erzählt die Vorgeschichte von dem Andor, und zwar spielt die 5 Jahre zuvor. Und wir haben hier auch ein bisschen ein anderes Timing, weil es sind insgesamt 12 Folgen, sonst sind das ja auch nur 6. Und nächstes Jahr kommen nochmal 12 Folgen. Die sind auch alle schon bestätigt, daran wird schon gearbeitet. Das heißt, das ist ein 24-Folgen langes Ding, was tatsächlich vom Showrunner Tony Gilroy komplett durchgeplant ist, was immerhin schon mal ein gutes Zeichen ist. Die 12 Folgen bisher, was man sehen konnte, 38 bis 47 Minuten lang. Die ersten 3 Folgen sind seit vergangenem Mittwoch, 21.09. auf Disney Plus zu sehen. Und danach kommt immer mittwochs eine neue Folge. Das heißt, weil es ja 12 Stück sind, läuft das Staffelfinale erst am 23.11. Ja, was wird erzählt? Erzählt wird die Geschichte des Diebes, ich würde jetzt mal sagen Kleinkriminellen, Cassian Andor, gespielt vom mexikanischen Schauspieler Diego Luna, wie gesagt, den man auch im Rogue One-Film schon kennt. Und der spielt ja bekanntlich vor der Zerstörung des ersten Todessterns, und in dem Rogue One wird beschrieben, wie die Rebellen die Baupläne dieser Massenvernichtungswaffe stehlen, was ja dann später zu ihrer Zerstörung führt. Und Andor beschreibt jetzt, wie dieser Cassian Andor vom Kleinkriminellen überhaupt zum Rebellen geworden ist. Und es geht erstmal noch gar nicht um den großen Konflikt Rebellen gegen Imperium. Der steckt nämlich in dieser Serie noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Es geht einfach um diesen Typen, der am Anfang in ein Verbrechen verwickelt wird, für das er gesucht wird. Und wir erfahren gleichzeitig noch etwas über seine Backstory, weil er als Kind auf dem Planeten Canary aufgewachsen ist, den er anscheinend irgendwann verlassen musste. Das ist so eine regenwaldartige Stammeskultur, in der er da gelebt hat. Und jetzt lebt er in so einer, ich sag mal so tundraartigen Wüstenstadt, Industriestadt auf einem anderen Planeten, wo er offensichtlich jetzt zu Hause ist. Und da muss er sich verstecken vor diesen Leuten, die ihn suchen, die irgendwie zu so einer Company gehören, die dem Imperium nahesteht.
Hast du diese Company verstanden? Also ich habe das nicht genau verstanden, was das für eine sein soll. Nur, dass sie halt irgendwie so auf Morodom oder sowas heißt das. Das ist irgendwie so ein, wahrscheinlich so ein,
hatten die
so
nicht auch so was
Planet
mit,
oder sowas?
Ja, es war irgendwie so ein Mond oder Planet. Ich nehme an, die haben diese Company, sind auch, haben auch irgendwas mit Minen oder Rohstoffabbau zu tun. Und man kann es ja vielleicht spoilern, weil das ist nach 5 oder 10 Minuten klar. Also der Andor, der Cassian Andor, geht in eine Bar in der Nacht, in einer verregneten Nacht, sucht da offensichtlich nach, also es ist eher so eine Art Bordell, sucht da nach seiner Schwester, die er offenbar vor langer Zeit verloren hat, und gerät da in Streit mit 2 Arbeitern, die eben zu dieser Firma gehören oder zum Sicherheitsdienst von dieser Firma. Die lauern ihm kurz danach auf, weil sie sich an ihm rächen wollen, und dabei geschieht halt ein Unglück, und das ist der Grund, das ist die ganze, was die Handlung in Gang setzt, weswegen der dann gesucht wird, der flieht dann. Ne?
Ja, und sie finden aber auch raus, dass er von Kenari kommt oder Kenari oder wie das heißt,
ja.
Und irgendwie gehen dann bei den imperialen Truppen oder diesen Konzern irgendwelche Alarmleuchten an, weil das wohl offenbar sowas ist wie ein Rebellenstützpunkt oder so eine Art Keimzelle der Aufsässigkeit gegen das Imperium, habe ich das Gefühl, weil in dem Moment, wo es heißt, da kommt auch Kenari, plötzlich alle an, große Augen zu kriegen und sagen, die müssen wir finden.
Wobei das noch nicht aufgeklärt ist, weil diese ganze Geschichte rund um Canary, was anscheinend mittlerweile ein verlassener Planet ist, da gab es wohl mal ein großes Unglück, wird, glaube ich, erst nach und nach erzählt, auch wie er da überhaupt weggegangen ist oder wie er von dort verschwunden ist. Also erzählt wird erstmal Übrigens sehr, sehr langsam, wie ich finde, für eine Star-Wars-Serie. Sehr character-driven, auf zwei verschiedenen Zeitebenen eben diese aktuelle Flucht des Typen, der eben versucht, sich zu verstecken, seine Spuren zu verwischen. Und gleichzeitig erfährt man in Zwischenschnitten immer etwas über seine Kindheit, wo er praktisch in dieser regenwaldartigen Community, die haben tatsächlich auch Blasrohre, mit denen sich verteidigen oder angreifen, versteckt, wo da so ein Raumschiff runterkommt, wo auch so eine Parallelhandlung in Gang kommt. Aber bevor ich jetzt immer weiter monologisiere, was fandst du es auch so überraschend, Andor, die Serie?
Ja, also ich fand sie auf jeden Fall überraschend, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass die Antagonisten zu den Protagonisten bzw. Protagonistinnen, dass die eine eigene Backstory bekommen haben. Also so, die haben über ihre Funktion im Imperium oder auf der bösen Seite hinaus, kriegen die Privatleben, die auch erzählt werden und die auch, die teilweise, das mündet sogar in so weit, dass die irgendwie in so einer Kommission, es sind ja auch immer alles gleich Planeten, nicht Städte oder sowas, sondern so alles, was da irgendwie eine soziale Einheit sind, ganze Planeten und die sind dann homogen.
Ja, zumindest und, Monde.
Zumindest Monde, ja. Und da findet zum Beispiel einer von diesen Monden, ist so eine Art, so ein avantgardistischer Brutalismus-Komplex. Also so die ganze Architektur ist da sehr kalt, aber gleichzeitig sehr stylisch und dadurch ist sie sehr, sehr elegant, aber auch sehr leblos.
Meinst du jetzt diese Community, wo der Cassian lebt oder?
Oder? Nee, nicht die, sondern wo die Senatoren wo politisches Geschehen irgendwie, was sowohl den Konzern als auch das Imperium betrifft und wo auch irgendwelche politischen Transaktionen stattfinden und sowas, dadurch gekennzeichnet wird. Und da kommt zum Beispiel auch der Hauptantagonist, der den Andor jagt, der mit so einer Gruppe von 12 Personen wird da irgendwie auf ihn angesetzt. Das ist so ein Sicherheitsofficer und der kommt dann manchmal nach Hause, offenbar auf diesen Miesfanruhe Betonplaneten und ist da total verloren und muss seine Einsamkeit dadurch erkennzeichnen, dass er da irgendwie alleine rumschlawinert und so. Und das ist so, diesen Blick auf die AntagonistInnen habe ich bislang noch nicht im Star Wars Universum erlebt.
Aber Jan, es ist ja nicht nur der Antagonist, der an Tiefe gewinnt. Ich finde überhaupt, das ist die erste Star Wars Serie, vielleicht sogar der erste Star Wars Stoff überhaupt, wo du also wirklich the full character hast, ja, wo wirklich alle Figuren Tiefe haben, Facetten, gut und böse sind, wo sie skurril, obskur sind. Also das ist ja eigentlich ein Hammer. Ne? Du hast diesen Gegenspieler erwähnt, das ist so ein junger Sicherheitsoffizier, Cyril Khan, gespielt von Kyle Sonner. Das ist ein gefeierter amerikanischer Bühnendarsteller, der schon verschiedene Theaterpreise gewonnen hat. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein eitler Ehrgeizling, aber gleichzeitig ist er auch so ein bisschen ein Angsthase.
Ja, so neurotisch ist der.
Und neurotisch, er ist unbeliebt bei seinen Mitarbeitern, er setzt sich gegen seinen Chef auf. Der Chef sagt nämlich so, nee, dieser Tod von diesen beiden Typen, das tun wir hier mal nicht als Mord werten, das verdirbt uns unsere Kriminalstatistik hier im Sicherheitsdienst, das war ein Unfall. Und weil dieser Cyril Khan, also dieser junge Sicherheitsoffizier, eben so ein eitler, aber auch Gerechtigkeitsfanatiker ist, eigentlich ist er ja sehr viel moralischer am Anfang als die Hauptfigur, sagt er, nee, aber gegen den Willen meines Chefs fange ich jetzt hier an, weil der Chef geht weg für eine Weile, keine Ahnung, Urlaub, wird versetzt, ich fange jetzt hier an zu ermitteln. Und nur weil der so besessen ist, diesen Fall aufzuklären, kommen die überhaupt auf die Spur von dem Andor.
Ne? Ja, wobei ich auch immer so im Hinterkopf hatte, als ich das gesehen habe, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig, ich habe glaube ich 3 Folgen gesehen.
Es gab auch nur 3 Folgen.
Genau, es waren die einzigen, die vorab zu sehen waren. Ich habe dann immer auch so versucht, es abzuspeichern, dass das auch alles seinen Grund haben kann und dass die Tatsache, dass der Vorgesetzte von ihm die Verfolgung aufnehmen könnte, dass das auch schon wieder irgendwelche Querverbindungen und Netzwerkereien und sowas zwischen Imperium und Rebellen sein können mit irgendwelchen Verraten. Und irgendwelchen Doppelagent-Geschichten und so weiter. Deswegen habe ich gedacht, dass das wahrscheinlich irgendwann nochmal eine tiefere Rolle spielt und gar nicht so sehr klar wird, auf welcher Seite der steht, ob da jetzt jemand ist, der auf der Seite des Gesetzes steht oder sowas. Aber du hast schon völlig recht, die Figuren sind auf allen Seiten dubios und zwielichtig gezeichnet und der auch bei Endor ist überhaupt nicht klar am Anfang, ob es ein guter wird. Es wird halt, ist ja klar, dass er am Ende zumindest ein Rebell wird, aber es sind ja auch nicht alle Rebellen und Rebellen automatisch gute Menschen, sondern können ja auch durchaus trotzdem Arschlöcher sein, nur halt für die richtige Seite zu kämpfen irgendwie. Und das lässt diese Serie tatsächlich in den ersten 3 von 12 Folgen, die wir jetzt gesehen haben, das ist relativ wenig, angenehm offen. Und ich habe es bei die Süddeutsche geschrieben, das ist der erste Star Wars Stoff, der was wagt, also der sich was traut.
Das stimmt.
So, und dem kann man total zustimmen. So, es ist ästhetisch, fand ich auch schon Obi-Wan sehr, sehr ansprechend. Es wurde auch schon langsamer erzählt, also das Tempo wurde zwischendurch immer mal wieder rausgenommen in dieser Saga. Das ist gar nicht das, was mich jetzt hieran so krass überzeugt. Aber nichtsdestotrotz ist auch hier die Ästhetik halt ansprechend, weil sie mit dieser Langsamkeit noch eine eigene Dringlichkeit bekommt.
Wir sollten vielleicht mal sagen, ich habe den Namen schon erwähnt, der Showrunner und Drehbuchautor ist Tony Gilroy. Das ist ein relativ bekannter Mensch, der hat nämlich diese Jason Bourne-Filme alle geschrieben mit Matt Damon, die ja so unter manchen Leuten als die besseren Bonds gelten, also große, große Erfolge. Er hat relativ aktuell im Kino gehabt so einen Agentenfilm Beirut mit Josh Hamm und Rosamund Pike. Und das ist ja auch so ein John le Carré-mäßiger Stoff. Also ich habe ein bisschen über den Film gelesen, gesehen habe ich ihn nicht. Und dann muss ich sagen, aha, also der steht offenbar auf Agentengeschichten, auf diese John le Carré-Geheimnis, irgendwie so dreuende Atmosphäre, weil diese Atmosphäre findet man bei Andor ganz klar auch, dieses graue, farblose Leben, diese subtile Bedrohung, ne, an jeder Straßenecke oder hinter jeder sich öffnenden Tür könnte irgendwie jemand stehen, also das allgegenwärtige Misstrauen steckt irgendwie an allen Punkten dieser Serie, auch wenn er der Andor dann irgendwie um seine Pläne zu verfolgen, irgendwelche Leute trifft, das ist immer konspirativ, man weiß immer nicht so genau, kann er denen trauen und so weiter. Und also diese Atmosphäre ist schon sehr, sehr ungewöhnlich für einen Star Wars-Stoff. Also es war eigentlich wie so ein Agenten-Thriller und es ist natürlich gleichzeitig auch so eine Manhunt-Story. Ne?
Ja, interessant daran ist auch, dass der gar keine Pläne hat, der Andor, sondern dass sich diese Pläne aus jedem Plan, der scheitert oder gelingt, immer wieder aufs Neue entsteht. Und das macht natürlich die Figur auch in alle Richtungen hin offen, also sowohl in die korrumpiert zu werden, als auch in die tatsächlichen aufrechter Faktor im Kampf gegen das Imperium zu sein. Aber so wie du es jetzt geschildert hast mit dem Agentenstoff, das stimmt total. Und dazu passt auch irgendwie seine weibliche Hauptdarstellerin, diese Adria Arjona oder wie sie heißt.
Ist eine Adria Arjona, ich glaube, sie kommt aus Costa Rica, glaube ich, habe ich gelesen. Es ist eine von, es ist eine von mehreren weiblichen Hauptdarstellerinnen, genau. Aber sie ist in den ersten, es ist so eine Ex-Liebe von ihm, ne, mit wo immer noch so ein bisschen was geht. Es ist so eine Mechanikerin.
Genau, sie ist so was wie eine Schrotthändlerin. Ich weiß nicht, es ist auch ein einziger Schrottplatz, dieser Planet, auf dem er Anfang ist, wo auch ganz viele alte imperiale und Rebellenfahrzeuge irgendwie so in der Gegend rumstehen.
An was hatte ich dieses, also ich finde, das wurde auch übrigens gelobt, das Production Design ist fantastisch in Andor. Man hat auch wirklich das Gefühl, man ist mal in einer ganz neuen Welt. An was hat dich das erinnert? Diese Stadt, diese Industriestadt, in der er da lebt, wo alles so. Also mich hat es wie an so einem, irgendwie, so stelle ich mir irgendwie so eine Kleinstadt oder mittelgroße Stadt in der Mongolei oder so vor. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie in der Steppe oder Tundra oder so.
Ja, es hat natürlich alles von, es ist ja dieses Mittelalterliche, also so dieser komische Retrofuturismus, wo es halt einerseits ist es alles total durchdigitalisiert und andererseits tragen die aber irgendwie noch groben Leinen und Filz. Das ist ja genau diese womit alle diese Fantasy-Serien gerne spielen.
Ich finde es aber hier nicht so krass. Also dieses, du meinst, da hattest du mich jetzt tatsächlich das erste Mal drauf hingewiesen. Also oben fliegen die Raumschiffe ein und unten leben sie sozusagen mit Ackerbau und Viehzucht und tun ihre Flüge noch selber ziehen, so ungefähr. Aber ich finde es hier, ist es so ein bisschen sehr stark gemischt. Das hat zwar so Züge, dass sie so Tunika-artige Klamotten teilweise tragen, aber die können ja auch aus modernen Stoffen sein. Also die Türen gehen jedenfalls digital auf, also die machen, also das klassische Wusch. Aber ansonsten sieht das ziemlich zusammengestückelt und auch relativ arm und sehr arbeitermäßig. Also so stelle ich mir das Ruhrgebiet das frühe Ruhrgebiet in Star Wars vor.
Ja. Also ja, es bleibt ja auch dabei, dass die Technologie einerseits absolut high-end ist, also auf den Raumschiffen unten ist die dann teilweise noch so Tastentechnologie. Und da wird nirgendwo gewischt, da werden Rädchen gedreht und sowas. Also selbst was die Computer betrifft, wirken die eher wie 486er als halt heute moderne Touchpads. Und das ist das, was ich mit diesem Retrofuturismus meine. Die versuchen halt immer gleichzeitig das Hightech mit so einem mittelalterlichen Anflug zu konterkarieren. Und das wird dieses Mal auch symbolisiert in der Gestalt des Droiden, der ja in jeder dieser Serien eine Rolle spielen muss. Und den etwas sprechenden Namen B2EMO, also B2EMO, das soll, glaube ich, tatsächlich genau so heißen, wie man es ausspricht. Und der ist so ein bisschen runtergerockt und stottert auch irgendwie. Also
so Halbdefekt, ja.
Ja, Halbdefekt ist ein leicht traumatisierter Roboter, der so ein bisschen an das Restaurant am Ende der Galaxis und sowas erinnert, ja. Also an Douglas Adams.
Ist einer der wenigen Comic-Relief-Punkte oder Charaktere in der Serie, aber ich finde eigentlich ganz gelungen.
Ne? Ja, gehört auch darauf, wollte ich eben auch mit der Adria Adjona oder Adjona oder wie sie heißt hinaus, so, das ist auch wahrscheinlich so ein bisschen aus der Genese dieses Agentenfilm-Fans Tony Gilroy, weil die ist so krass sterbensschön und es ist einfach, man merkt, warum er das macht. Und es ist natürlich, es gibt ja auch so einen schönen Menschenrassismus sozusagen, dass die haben es auch nicht immer leicht, weil man denen die guten Rollen nicht zutraut oder die Anspruchsrollen nicht zutraut. Aber dann darf man sie bitte ein bisschen hässlicher machen, als sie hier ist, weil sie ist wirklich frisch vom Laufsteg.
Und ja, aber sie ist auch ein Badass, ne?
Sie also ist auch ein Badass.
Sie schraubt an den Schrottfahrzeugen rum.
Ja, aber alle Typen dürfen irgendwie normal aussehen oder sogar ein bisschen scheiße. Und sie muss wirklich so aussehen, dass sie auch genauso im Spind als Poster hängen könnte. Und das ist mir zu billig. Also da merkt man wirklich so, dass halt selbst die anspruchsvolleren Leute im Film, die versuchen irgendwie was Neues auf die Beine zu stellen, haben immer noch so Restbestände in dieser alten misogynen Sexismus-Kackscheiße, die sie einfach nicht loswerden. Und das ist so, das merkt man an diesen Figuren, weil es hat auch mal, Charlize Theron wird definitiv zu ihrer Zeit damals eine der schönsten Frauen gewesen, so nach klassischen Kriterien, hat aber in Monster mitgespielt, weil man sie runtergerockt hat, weil sie sich runterrocken durfte. Du darfst auch attraktive Menschen besetzen, aber diese attraktive Frau musste halt dafür vorher nur vor jedem Drehtag nochmal 2 Stunden in der Maske sitzen, damit sie richtig schön ist. Und das stört mich immens. Das sind so Sachen, die machen und die vermiesen mir das richtig so. Aber darüber hinaus.
Genau dieselbe Diskussion hatten wir schon mal. Da hast du dich über zu schöne Menschen in der Serie aufgeregt. Ich habe, glaube ich, an dieser Stelle gesagt, ich gebe dir recht in der Sache.
Halt die Fresse,
aber wir haben das jetzt gesehen. So. Ich freue mich trotzdem über schöne Menschen in der Serie. Aber um diese Diskussion mal abzukürzen, der Look von der Serie ist wirklich fantastisch und der wurde tatsächlich auch abgefeiert, zum Beispiel in der FAZ. Die haben nämlich Luke Hull gelobt mit den Worten, überhaupt sei das herausragende Produktionsdesign von Luke Hull erwähnt. Er schuf atemberaubende planetare Landschaften, die vor assoziationsreicher Gestaltungslust nur so strotzen. Von Space-Vehikeln in den 80er-Jahre-Kantigkeiten bis hin zu irgendwie altmodisch wirkenden Fernstechern. Die Fernstecher sind mir gar nicht aufgefallen, aber es schlägt in diese Kerbe, wo du sagst, alt und neu wird gern mal gemischt. Also die Welt sieht fantastisch aus. Wirklich auch neu, haben wir jetzt erwähnt, aber ich kann es nicht oft genug erwähnen, weil ich freue mich da richtig drauf, wenn da eine neue Folge kommt, weil ich total Lust auf diese ungewöhnliche Welt habe, die toll gemacht ist. Es wurde ganz viel gebaut. Mhm. Die haben wirklich diese Straßen gebaut, weil ansonsten ist ja alles mehr oder minder voll digital mittlerweile, gerade bei Star Wars. Und ein letzter Punkt noch, der mir unheimlich aufgefallen ist. Ist dir die Musik aufgefallen? Wie fandst du die Musik?
Wahrscheinlich, weil sie mir jetzt gar nicht so aufgefallen ist, war sie ganz gut. Also ich bin auf jeden Fall nicht eingequarkt worden davon.
Ich fand die großartig und ich habe dann gelesen, wer die gemacht hat. Nicholas Britell, das ist ein US-amerikanischer Filmkomponist, Anfang 40. Und ich habe ihn bis jetzt übersehen und das hätte man eigentlich, muss man nicht unbedingt getan haben, weil der wurde für 3 von seinen Arbeiten schon für einen Oscar nominiert. Das ist der Stammkomponist von Barry Jenkins und verantwortlich für Underground Railroad, die Serie, für Moonlight. Und der arbeitet auch ganz oft für Adam McKay, also der hat die Musik zu Don't Look Up und zu Vice gemacht. Mhm. Ich finde, also selten hast du so einen sprechenden Soundtrack gehört. Also die Musik hat das total kommentiert, verwoben, ist wirklich anspruchsvoll, ist komplex, ist sehr erzählerisch. Also muss man drauf achten, wenn es dir nicht aufgefallen ist. Es ist ein ganz toller Score.
Genau, achte ich noch mal drauf. Ich kann dann auch gleich, es ist ein perfekter Übergang, wie ich finde, zu der nächsten Serie. Ich wollte noch einen ganz kurzen Hinweis darauf geben, weil du gefragt hast, woran mich das erinnert. Erinnerst du dich an die Serie Tales from the Loop auf Amazon?
Nee, die habe ich nie gesehen.
Hast du nie gesehen? Okay.
Worum geht es da noch gleich?
Das ist auch Retrofuturismus, ist der Begriff Nummer eins heute für mich. Da geht es um so einen Konzern, der in irgendeiner Welt, wo nicht ganz klar ist, ob sie in der Gegenwart, in der Zukunft oder in der Vergangenheit spielt, so eine ganz große Rolle für die Menschen, die dort sind. Alle gehen da zur Arbeit und es ist irgendwie eine ganz komische, mystische Verwebung zwischen irgendwelchen Machtfaktoren, die Menschen unterdrücken und einfach im Arbeitgeber. Und da wird die Geschichte von Leuten erzählt, die in so einer Art mittelalterlichen Future-Dschungel-Gegend leben, wo überall in den Gebüschen alte X-Wing-Raumschiffe und sowas stehen. Überall halt so Gerätschaften aus dem Star-Wars-Universum rum und verrotten da. Und das ist halt so, hat gar keinen tieferen Sinn für die Serie, aber die stehen überall rum und schaffen halt so eine Atmosphäre, wo man denkt so, das ist irgendwie immer so an der Grenze zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das ist hier auch der Fall, finde ich, durch diese Gegensätzlichkeit der Stile, die ich immer noch sehe, auch wenn du sie ein bisschen anders gedeutet hast, so, dass das einerseits ist es sehr rau und sehr ländlich und andererseits ist es halt sehr futuristisch und Hightech. So. Und daran hat es mich erinnert.
So ländlich ist eigentlich nur Canary, ne? dieser Herkunftsort von dem Andor.
Ja, oder Wüstig.
Aber diese Stadt, ich weiß gar nicht den Namen vergessen, wo er lebt, zumindest am Anfang, in den ersten drei, ist ja eigentlich so eine Industrie- Barackenstadt.
Die erste, ja, aber da ist auch gleichzeitig gibt es da halt auch so eine Gegend, die halt so Sandstein ist, wo sie dann, wo sie irgendwie einen Planeten weiterfahren. Und das ist alles so, das wirkt alles so nordafrikanisch so ein bisschen.
Ist dir der Raumgleiter aufgefallen? Es ist übrigens Stellan Skarsgård spielt mit.
Spielt auch mit, ja. Eigentlich sogar einen Hauptdarsteller.
Es gibt noch ein paar recht bekannte Namen, vor allem englische Schauspielerinnen und Schauspieler. Überhaupt ist das eine unglaublich englische Serie, ne? Da wird auch ganz viel mit englischen Dialekten gespielt.
Ja, wie immer, das ist ja auch der State of the Art, gerade jetzt mit Game of Thrones und so.
Absolut, ja.
So. Aber also, dann
da wird ein großes Fass aufgemacht, auf jeden Fall auch in Dialekten, was dem, ja, der Authentizität der Serie, auch wenn es natürlich letztendlich übertragen auf das Sternenuniversum, auf die Galaxie irgendwie ein bisschen absurd ist, dass auch da überall englische Dialekte, aber klar, Herr der Ringe.
Ja, gönnen wir uns jetzt, das ist okay. So,
es ist halt, überall wird es gemacht momentan. Ja. Das Englische wird abgefeiert, in all seinen Facetten.
Ja. Nee, aber warum mir der Übergang zu der nächsten Serie, die wir besprechen wollen, so leicht viele, wenn von deinem Soundtrack ausgehend, ist, dass der Soundtrack von The Old Man auch der Hammer ist. Also ich weiß nicht, ob
er dir da... Da habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt, von wem der ist.
Ja, der heißt T-Bone Burnett.
Ja, so. Okay, den kenne ich.
Und,
ja gut, klar.
Und das ist ja so ein, also es, vor allem ist es ein Grundelement, das ist so ein Cello, so ein leicht verhallendes, sehr, sehr molliges, sehr hintergründiges Cello, das in verschiedenen Nuancen halt immer durch diese Geschichte durchsuppt. Und mal aufwallt, mal leise ist, mal weg ist, mal auch ergänzt wird durch andere orchestrale Bestandteile und sowas. Und das habe ich von Anfang an von The Old Man mitbekommen, dass das das Wesen dieser Serie kennzeichnet. Weißt du, wer von uns wollte die erklären?
Du solltest.
Ich sollte sie erklären.
Wir hatten gesagt, dass du sie vorstellst. Okay. Ja, das ist, glaube ich, die einzige Serie, die man heute, also wir zeichnen auf am 23.09. noch nicht sehen kann. Die kommt in ein paar Tagen. Ne?
Ist es Sonntag, glaube ich? Oder ist es normalerweise startet Netflix ja immer.
Am Mittwoch, nächsten Mittwoch. Startet sie mit zwei Folgen bei Disney Plus.
Bei Disney, ja, stimmt. Disney
und
Disney
es sind aber auch was. Insgesamt nur 7 Folgen.
Ja.
Aber auch gern mal eine Stunde 5, eine Stunde 10. Also um 60 Minuten, die sind die Längen.
Ja. Ich habe leider keinen meiner Auftraggeberinnen habe ich dafür begeistern können, das zu besprechen. Und das ist wirklich ein Fehler, weil die Geschichte ist. Na, die Geschichte ist jetzt gar nicht so dolle, aber die Art und Weise, wie diese Geschichte verabreicht wird, ist fantastisch. Also es geht um den CIA-Veteran Dan Chase, gespielt vom mittlerweile, glaube ich, auch de facto schon sehr, sehr alten Jeff Bridges.
Er ist 72.
Okay, also er wirkt richtig greis in dieser Serie, allerdings auch nur am Anfang. Er ist halt, wird eingeführt als jemand, der in einer sehr, sehr eindrucksvollen Szene nachts im Bett liegt. Du siehst immer nur seinen Digitalwecker und alle paar Stunden musst du halt hoch und mit seiner Prostata gebeutelten Blase auf Klo gehen. Und hat einen riesen Fuhrpack an Tablettenpackungen bei sich auf dem Nachttisch stehen. Und man denkt halt, boah, was für ein runtergerockter Mann. Allerdings nur bis zu dem Zeitpunkt, wo in seinem Haus irgendwie jemand auftaucht, was auch nur er gemerkt hat. Und er knallt jemanden ab. Und es stellt sich heraus, dass er CIA-Agent ist, der wieder in einen alten Fall reingezogen wird. Beziehungsweise der in Kognito irgendwo unter falscher Identität lebte, unerkannt vom Rest der Welt.
Schon lange, Jahrzehnte eigentlich.
Und jetzt ist er aber entdeckt worden und es kochen alte Geschichten hoch und innerhalb dieser alten Geschichten zeigt er halt echt, was da noch für eine Kante ist und legt sich halt mit halb so alten, wenn nicht sogar nur ein Drittel so alten Nachwuchsagenten und Agentinnen an, die er, denen er reihenweise zeigt, wo der Hammer hängt, wo der Agentenhammer hängt und erzählt wird die Geschichte, wie er sozusagen so ein altes Duell aufleben lässt, nämlich mit seinem damaligen Vorgesetzten. Harold Harper heißt er, gespielt von John Lithgow, der auch öfter solche Agenten-Boss-Geschichten spielt.
Ja, John Lithgow ist ein ganz großer Charakterdarsteller. Ganz vielleicht großer. Kennt ihr ihn am ehesten von, er hat Winston Churchill in The Crown gespielt. Mhm. Aber ja, es ist auch in den 70ern großer,
ewig dabei schon,
amerikanischer, ja. Amerikanisch, glaube ich, ja. Charakterdarsteller.
Genau.
Toller Schauspieler auch.
Und die treten miteinander in Kontakt, ohne zu genau zu wissen, wer sich wo gerade aufhält. Versuchen sich, also der Harold Harper versucht, ihn zu finden, diesen Dan Chase. Ja. Und bedient sich dabei der Hilfe eines CIA-Agenten, Raymond Waters, der aber auch so, ist auch so eine Kampfmaschine, so jemand, der, den du überall hinschicken kannst, in jede Scheiße, um da irgendwie was draus zu retten. Und aus dieser Konstellation, er befreundet sich noch mit so einer Vermieterin, wo er kurzfristig untergekommen ist, an die Zoe heißt, und anfangs denkt man, dass er sich ihrer entledigen muss, aber irgendwie schaffen sie es, so weit habe ich aber noch nicht geguckt, halt gemeinsam.
Ich glaube, jetzt fängst du langsam an zu spoilern.
Ja, okay, nee, aber es ist tatsächlich so, dass es gibt halt so eine Art Verfolgungsjagd, manchmal auf größere, manchmal auf kleinere Distanz von der CIA und diesem Ex-Agenten und seiner Partnerin, die halt versuchen irgendwie sich durch die Gegenwart im Lichte einer alten Geschichte, die wieder hochkommt, zu retten. Und das ist die Geschichte, die hier erzählt wird. Und dafür, dass es ein Agentenstoff ist und also so ein CIA-Actionstoff ist, ist es in einer Langsamkeit und in einer Bedächtigkeit und in einer Konzentration gefilmt. Das habe ich noch nie erlebt.
Das ist wirklich, ich habe auch schon gedacht, wenn du jetzt noch weiter erzählst, schalten wahrscheinlich ganz viele Leute ab oder springen auf den nächsten Punkt unseres Screenshots, weil es hört sich eigentlich an wie so ein Action-B-Movie mit Liam Neeson, als in die Jahre gekommener Actionheld, der sich irgendwie seiner immer noch knackig genug ist, um sich seiner Verfolger zu entledigen. Ja, das ist die Grundgeschichte und die ist auch nach dem 2017 erschienen gleichnamigen Thriller von einem gewissen Thomas Perry, geht diese Geschichte zurück. Ich habe den auch mal gegoogelt. Das ist ein 1947, also auch ein Old Man, geborener US-Autor, der eigentlich auch sein Leben lang so Thriller geschrieben hat. Also seine Veröffentlichungsliste ist irgendwie, keine Ahnung, größer als mein Bildschirm. Und insofern kann er sich wahrscheinlich mit Dan Chase, der Figur, die hier die Hauptrolle spielt, identifizieren, weil es eben auch sein ganzes Leben lang hat er eben sich seiner Verfolger entledigt. Und aber es klingt eigentlich erstmal relativ konventionell, die Geschichte. Ne? Und ich habe mir auch gedacht, warum bin ich denn schon nach einer Folge absolut süchtig gewesen nach diesem Stoff? Das hatte erstmal mit zwei Wendungen zu tun. Einmal erlebst du diesen Dan Chase ja in den ersten 15 Minuten tatsächlich als Old Man. Du hast schon beschrieben, er kommt schwer aus dem Bett oder muss andererseits immer wieder hoch, weil er auf die Toilette muss. Dann hat er so Visionen von seiner, also er lebt allein, ist so ein amerikanischer Vorstadtrentner. Also die Einsamkeit spielt auch eine große Rolle in seinem Leben, weil er vermisst offenbar seine Frau, die er wohl sehr geliebt hat, die wohl an einer Demenzerkrankung vor ein paar Jahren gestorben ist. Aber er hat immer noch so Visionen, wie er sie pflegt und so. Es ist auch eher so bittere Szenen. Du siehst ihn beim Arzt, wo man so denkt, ja, ist der jetzt auch schon so ein bisschen dement? Oder er hat, glaube ich, selbst auch schon Angst, dass er irgendwie nicht mehr funktioniert. Er macht so ein Check-up Und das wird erstmal in einer großen Langsamkeit in den ersten, ich weiß es nicht, 20 Minuten erzählt. Das ist aber trotzdem toll, weil es wahnsinnig toll gespielt ist von ihm. Und dann kommt eben, wenn man das vorher nicht weiß, auf einmal kommen diese Faustkämpfe, diese auch wirklich in unglaublicher Langsamkeit und Intensität gefilmten, Zweikämpfe einfach. Und dann kommen diese Duelle. Es sind wirklich Duelle Mann gegen Mann, die auch wirklich teilweise minutenlang und sehr brutal sind. Also wer auf sowas steht, das wird hier auch, also so Handmade Action, aber im ganz kleinen Format, das wird hier exzessiv betrieben. Und dann fängt dann aber auch diese größere Geschichte an. Es geht um eine zweite Zeitebene, wo man den jungen Dan Chase in Afghanistan sieht als Agent. Und dann kommt dieses ganze Beziehungsgeflecht. Also er hat noch eine Tochter, die man aber nur am Telefon hört, mit offensichtlich sein einziger sozialer Kontakt. Und dann kommt noch eine ganz andere Komponente ins Spiel bei dieser Serie. Die ist fantastisch geschrieben, finde ich. Also die ist nicht nur großartig gespielt, sondern die ist ganz toll geschrieben. Die Dialoge sind oft wirklich sehr philosophischer Natur.
Ja, aber philosophisch ohne abgelesen zu sein. Also es sind wirklich die Gedanken von Menschen mit großer Lebenserfahrung, die dann aber auch nicht so, die werden auch nicht haspelfrei vorgetragen oder sowas, ne, so mit der Intonation an der richtigen Stelle, sondern die werden auch immer so aus so Momenten der Verzweiflung oder der Einsamkeit oder des Zeitdrucks oder der Beobachtung durch Leute, die es eigentlich nicht beobachten dürfen und sowas. Sie sind immer alle Dialoge finden immer im Rahmen und im Lichte dessen statt, was um sie herum passiert.
Ja.
Und nicht so als von sich, so aus der Realität abgekoppelt. Das ist tatsächlich herausragend geschrieben, finde ich auch.
Wir erzählen gerade mal, wer es gemacht hat. Die Showrunner sind Jonathan E. Steinberg und Robert Levine. Musste ich auch erst mal nachgucken. Die arbeiten oft zusammen. Die haben schon zwei Serien gemacht zusammen. Die ich ein bisschen kenne, ist Black Sails. Das ist eine Piratenserie, die lief hier, glaube ich, mal bei Pro7. Ich weiß das, weil ich dafür mal Interviews gemacht habe mit dem Hauptdarsteller. Es ist so eine Serie, die die Vorgeschichte von der Schatzinsel erzählt. Die war damals vor allem bekannt dafür, dass sie sehr viel Gewalt und sehr viel Nacktheit gezeigt hat, also in diesen Piratennestern. Ich fand, die war nicht verkehrt, aber für mich war es nichts Großes. Aber hier haben die wirklich ziemlich Großes geleistet und die Serie ist tatsächlich jetzt auch für eine zweite Staffel verlängert worden. Das heißt, die kommt wieder. Und hast du die Geschichte von Jeff Bridges eigentlich mit dieser Serie gelesen? Mhm. Also die haben ja angefangen zu drehen kurz vor Corona. Dann hat der Jeff Bridges 2020, glaube ich, hat eine Lymphdrüsenkrebserkrankung diagnostiziert bekommen.
Das ist fies, oder? Lymphdrüsen?
Hat dann eine Chemotherapie gemacht, die aber anscheinend ganz gut angeschlagen hat, und hat dann aber im total geschwächten Zustand sich mit Corona infiziert und ist tatsächlich fast gestorben. Und also der war wirklich zwischen Leben und Tod, und als er sich dann wieder erholt hatte und, glaube ich, am Anfang nur eine halbe Minute stehen konnte, fing dann bald die Dreharbeiten zu The Old Man, wurden dann wieder aufgenommen nach einer sehr langen Unterbrechung. Und ich finde dieses Ganze, diese Grenzerfahrung, also erstmal ist es beeindruckend, wie sie den wieder hinbekommen haben, weil der hat ja auch Action-Szenen, wie wir erwähnt haben, aber diese Grenzerfahrung. Und ich meine, klar, mit über 70 hast du sowieso schon vielleicht das ein oder andere Mal über das Ende deines Lebens nachgedacht, aber Jeff Bridges, glaube ich, nochmal nach dieser Erfahrung ganz besonders. Und er ist ja eh ein super Schauspieler, einer der besten, wie ich finde, die es gibt. Aber diesen Old Man, den kann er gleich durch diese Erfahrung, glaube ich, auch noch mal besonders verkörpern.
Also eben so, jetzt, wo du sagst, sind diese Momente, die es immer wieder gibt, wenn es diese kleinen Duelle, diese Faustkämpfe gibt, die lange ausgewalzt werden, die aber auch immer in so Kammerspielartigen, die passieren in Autos oder in kleinen Kammern.
Im Dunkeln oder so, ja.
So, und dadurch sind die immer gar nicht so hochglänzend und so für die Kampfsportfans irgendwie angesagt, sondern es ist tatsächlich, das ist fast schon Martial Arts mäßig, wie das gemacht wird. Und man merkt
Martial Arts ohne Tricks.
Ohne Tricks, ja. Nee, so im Original sozusagen. Und immer nach diesen Kämpfen siehst du ihn danach teilweise minutenlang, wie er damit ringt, wieder körperlich und geistig Fassung zu gewinnen. Und siehst dann, wie er dann auf die Knie geht und an Tausenden von Wunden leidet und so weiter. Und das ist anscheinend, war er wirklich so. Er hat diese Sachen gedreht und danach war er so ready und die Kamera hat einfach draufgehalten. So. Ja. Und dadurch kriegt es womöglich auch diese Authentizität. Und es kriegt noch eine Authentizität dadurch, dass, was ich noch niemals so erlebt habe, glaube ich, was immer ein Makel an allen Fernsehformaten ist, die verschiedene Zeitebenen betrachten, dass die jungen Darsteller der beiden Hauptfiguren, der Dreier Hauptfiguren, glaube ich, die hier in der Rückblende gezeigt werden.
Du siehst seine Frau, die verstorbene Frau. Stimmt, siehst du in jung?
Die siehst du auch
in jung. Das kann man, glaube ich, ohne Spoiler erzählen.
Und die sehen sich alle, die sehen ihrem älteren Alter Ego, also wirklich, wirklich auf verblüffende Art ähnlich. Dieser, wie heißt der, John Hart? Nee, wie heißt
ich der? Den jungen,
der den Jungen spielt, ja.
Nee, ich kannte ihn aber auch nicht, der Name sagte mir nichts.
Ja, der ist dem wie aus dem Gesicht geschnitten. Bill Heck heißt er. Mhm. Das ist wirklich so, du siehst ihn und denkst, die haben den irgendwie gefotoshoppt, weil der den Jeff Bridges in alt so krass ähnlich sieht vom ganzen Typus her.
Macht
so.
Man ja auch teilweise, ne? Gibt's ja jetzt immer öfter auch, dass
so Deepfake,
dass die digital verjüngt werden.
Teilweise. Hier ist es halt
ein Schauspieler. Aber ich musste auch erstmal gucken, weil ich dachte, ach, vielleicht ist das ja tatsächlich der Jeff Bridges. Aber wenn man das schon denkt, dann heißt es ja schon auch, dass es gut gecastet wurde.
Ne? Das ist ganz toll. Und obwohl mir diese Serie einerseits echt zu viel Testosteron hat und andererseits auch zu viel Cholesterin. Also ich mag halt weder dieses Alte noch dieses Männliche so gerne.
Wo siehst du denn, Testosteron ist mir klar, wo ist denn das Cholesterin in der Serie?
Es geht um alte Männer und wie sie mit ihrer Vergangenheit klarkommen. So. Mhm. Also, und es sind auch alles weiße alte Männer und auf den Zug wollte ich jetzt gar nicht so aufspringen, aber es ist nun mal einfach so, dass wir sehen da die Menschen, die die Welt, wie wir sie heute erleben, in allen Facetten genauso in den jüngeren Menschen hinterlassen haben. Und müssen trotzdem Anteil an denen nehmen und Empathie entwickeln, was nicht so einfach ist. Aber dieses Format herausragend, sozusagen diese Entdeckung der Langsamkeit im Actionfilm durchzudeklinieren.
Apropos Actionfilm, John Watts, der Regisseur, ist der Regisseur der letzten Spider-Man-Filme mit Tom Holland, also eigentlich ein Blockbuster-Regisseur.
Ja, okay.
Der hat da einen guten Job gemacht, ne, in diesem kleinen Format. Und wir wollen die Frauen auch noch erwähnen. Amy Brenneman, die kennt man aus der Serie Private Practice, spielt diese Vermieterin, die er auf der Flucht trifft. Mehr wollen wir nicht erzählen. Nee,
zu der habe ich auch gar nicht mehr gesagt.
Genau.
Das war
eine Stimmung. Nee, ich wollte gleich vielleicht abschließend noch was zu der sagen. Und dann gibt es noch Aaliyah Shawkat, heißt sie, glaube ich. Die spielt eine junge Agentin, sozusagen eine Vertraute von der John Lithgow-Figur. Das ist auch noch eine Hauptrolle in der Serie. Ich wollte noch mal auf die Szene mit Amy Brenneman und Jeff Bridges zurückkommen, weil ich glaube, es ist die bestgeschriebenste Szene, die ich bis jetzt in diesem Jahr gesehen habe. Ist dir das aufgefallen? Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber wir haben schon gesagt, Jeff Bridges, also Dan Chase, lernt eine Frau kennen im Rahmen seiner Flucht, so eine Art Vermieterin in so einem abgelegenen Haus, wo er ist und naja, die ist alleine, er ist alleine und irgendwann man einigt sich drauf, man könnte ja mal was zusammen essen gehen. Da gehen also zwei Ältere, also sie ist auch so eine Frau in 50ern, vielleicht ist sie 60 schon, ich weiß es nicht. Sie gehen zusammen essen und kennen sich nicht. Und die Szene fängt schon mal damit an, dass sie sich in so ein schönes Restaurant setzen, ein Glas Wein und erstmal ihre Tabletten rausholen und dann fangen sie an, sich von sich zu erzählen. Und ich habe, glaube ich, wie gesagt, dieses Jahr noch keine Szene gesehen, die so fantastisch geschrieben ist. Ist dir die Szene aufgefallen? Wie unglaublich gut die war.
Ja, auch gerade wegen der Tabletten am Anfang.
Das ist eigentlich der einzige Gag, sage ich mal. Ansonsten war das also wirklich, wenn ihr das guckt, das ist in der zweiten Folge, Leute, achtet mal auf diese Szene. Leute, achtet auf diese Szene. Ich weiß nicht, ob es einen Emmy gibt für die beste Szene. Ich glaube, es gibt nur einen für die beste Folge. Ansonsten wäre der bei mir schon verteilt. Und zwar nicht, weil die so unglaublich twistreich ist. Es geht wirklich nur um das Erzählen von zwei Leben. Und es ist fantastisch in dieser Szene. Ja.
aufgelöst. Ja, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass es bei Disney im Screening Room mit Untertiteln eingestellt war. Dadurch habe ich alles verstanden, weil ich glaube, Jeff Bridges im Original ohne Untertitel zu verstehen ist praktisch unmöglich, weil er immer so durch seine Zähne durchmurmelt und so. Und deswegen, wir haben es, glaube ich, beide tatsächlich auch schon richtig verstanden, worum es da geht. Das ist nicht immer der Fall. Und ich freue mich darauf, den Rest zu sehen. Das werde ich wahrscheinlich jetzt so bald nicht machen, aber wenn es draußen kälter wird und sowas, werde ich das machen.
Also eine ganz dicke Empfehlung ab nächsten Mittwoch. Übrigens auch bei den Kritikern sehr beliebt. Rotten Tomatoes, 96% der Kritiker sagen, dass das eine sehr gute Serie ist. Und übrigens, ja genau, Rotten Tomatoes hatte ich auch bei Andor nachgeguckt, ist auch mit, glaube ich, ein ganz klein bisschen vor Mandalorian, aber vor den anderen Serien auch sehr positiv. Ja, also okay. Die bis jetzt am positivsten bewertete Star Wars Serie, auch bei Rotten Tomatoes.
Ja, also wobei, von den Kritikern. Träume hat 99, hast du gesehen, ne?
Ja, ich glaube, die taucht da nicht auf in der amerikanischen Kritikerbörse Rotten Tomatoes. Ja, damit sind wir, glaube ich, für heute durch mit unseren langen Besprechungen und dann kommen wir zu unseren Screenshots. Willst du mal loslegen?
Ja, ich möchte loslegen. Ich habe das Problem, dass das, was ich als negativen Screenshot, also als Abraten geplant habe, habe ich nur ganz bisschen von gesehen. Und das heißt Wendland und das ist eine neue Kriminelle.
Ich habe es ganz gesehen.
Hast du es ganz gesehen? Kannst du mir dann ja noch mehr sagen, ob es sich so ätzend weiterentwickelt, wie ich es von vornherein erwartet habe. Es ist so mit Ulrich Nöten, der einen strafversetzten Cop aus Hamburg, glaube ich, spielt, der jetzt im Wendland ermitteln muss. Und
ich wollte ein Interview mit Ulrich Nöten machen. Er hat sich, ich möchte nicht sagen, verleugnen lassen. Er hat stand nicht zur Verfügung.
Ja, ja. Also dieselbe langweilige, gestanzte, vom Papier vor Papier nur so knisternde Krimi-Geschichte mit altem Ermittler, der irgendwie in ein neues Umfeld geschmissen wird aus historisch bedingten, biografisch bedingten Umständen heraus. Und es ist unfassbar, dass sie für sowas immer noch einfach Budget.
Es ist ein ZDF, neue Krimi-Reihe im ZDF.
Genau, ne? Ab 1.10. in der Mediathek und danach dann irgendwann wahrscheinlich an einem Sonntag.
Also das Wendland Samstag. Ist wahrscheinlich einer der letzten Orte in Deutschland, wo noch kein Reihenkommissar oder Kommissarin etabliert wurde. Ja. Wahrscheinlich wurde das, hat man auf der Landkarte irgendwo so bei ARD und ZDF so Fähnchen und da war noch so ein grüner Fleck beim Wendland. Genau. Da hat man ihn den armen Ulrich Nöten, der ja eigentlich ein guter Schauspieler ist, hingeschickt, ja, und er fährt viel Fahrrad. Ich glaube, wenn man ihn so charakterisiert, also er fährt da mit dem Fahrrad rum, dann kannst du ein bisschen die Natur dir angucken. Er ist so ein Philanthrop eigentlich, ne? Er schreibt Kriminalromane nebenbei und so und ja, die Geschichte ist recht ausgedacht, sag ich mal.
Ja, also ich habe noch nicht genug gesehen, um es wirklich als negativ einschätzen zu können, aber ich glaube mir so aus 20 Minuten Eindruck gemacht zu haben, dass es echt nicht lohnt.
Also ich glaube, wenn mal eine neue ARD oder ZDF-Krimi-Reihe um 20.15 Uhr startet, die richtig interessant ist, dann werden wir hier darüber berichten.
Ja.
Ansonsten finden sich irgendwie oft ARD und ZDF-Primetime-Krimis, die irgendwie wie gesagt, in der negativen Sparte hier auftauchen.
Ja.
Hätte bei mir das auch sein können, aber ich war noch ein bisschen noch ein bisschen negativer angetriggert von einer sechsteiligen ZDF-Neo-Mystery-Serie, die jetzt auch, ich dachte, Mystery-Serie, das ist immer erstmal, gibt es ja jetzt auch immer öfter, interessant. Die ist in der Mediathek zu finden ab Freitag, 30. September. Läuft später, 11., 12. Oktober noch linear im ZDF-Neo. Die heißt Another Monday. Also, und Another Monday, worum geht's da? Da geht es darum, dass eine Frau irgendwann feststellt, dass sie immer wieder am selben Morgen, sehr früh am Morgen, in ihrem Bett aufwacht und immer den gleichen Tag durchleben muss. Also ein klassischer Zeitschleifen-Plot.
Habe ich noch nie was von gehört. Da und kann man mal eine Komödie drüber drehen.
Ja, das ist echt der Hammer. Und mit der Zeit stellt sie fest, dass die ganze Welt um sie herum, nachdem sie diesen Tag zum zweiten, dritten, vierten Mal erlebt, dass sie das nicht schnallen. Aber dass es noch zwei andere Figuren gibt, denen es genauso geht. Also sie will jeden Tag von ihrem Mann und ihrer Familie fliehen. Dann gibt es einen Typ, der bringt sich jeden Tag um. Und dann gibt es noch eine Krankenschwester, die kriegt jeden Tag ein Kind. Also sie hilft, sie ist von Beruf Krankenschwester und außerdem schwanger. Und irgendwie tun die sich drei sich zusammen, um aufzuklären, was denn da los ist. Und das hat so einen Drama-Look und fängt dann aber an in so eine Komödie mit flapsigen, naja, es ist eigentlich keine Komödie, es ist ein Drama mit flapsigen Sprüchen. Mhm. Und es ist unglaublich bescheuert. Also der Production Value ist gar nicht so schlecht. Also es sieht ganz gut aus. Also bei ZDF Neo, die machen ja einen Quatsch nach dem anderen. Muss ich jetzt ja leider mal sagen. Da laufen, gut, es gibt auch ein paar Treffer. Aber wenn man bedenkt, wie viele Neo-Original-Serien da entstehen, muss man schon sagen, die Trefferquote ist nicht so schrecklich hoch. Mhm. Und das muss nicht nur was mit Budget zu tun haben. Das hat schon auch was mit Drehbüchern zu tun, die man eben realisiert oder an denen man vorher arbeiten sollte, bevor man die realisiert. Ich wollte euch, wir sind ja bei den Screenshots, also Zeitschleifenplots sind ja sehr beliebt und wenn ihr gute Zeitschleifenplots sehen wollt, dann schaut euch doch lieber nicht Another Monday an, sondern vielleicht Matryoshka, Russian Doll, eine ganz tolle Zeitschleifenserie auf Netflix, auch preisgekrönt. The Lazarus Project bei Sky ist auch ein Zeitschleifending, ist auch, habe ich nur ganz kurz reingeguckt, wird aber auch viel gelobt, ist die eine der erfolgreichsten englischen Sky-Eigenproduktionen des Jahres, ist ein ganz anderer Plot, ist ein Thriller-Plot, ist ein bisschen, hat viel mit Politik zu tun, aber das lohnt sich auch. Und ich habe auch mal und täglich grüßt das Murmeltier, also die Urzeitschleifen, den Urzeitschleifen-Plot auch mit meinem Sohn mal vor, ich glaube, letzten Winter geguckt und ist auch ordentlich gealtert, kann man sich auch immer noch gut angucken. Ist natürlich was ganz anderes, ist ein romantischer Film, ist ein Film, der ans Herz geht, ein tragikomischer Film, aber es ist ein guter Film und Another Monday ist leider keine gute Serie.
Ich habe es ein bisschen geahnt, so als ich von der Geschichte gehört habe.
Ja, ich hätte gerne das hier sogar, ich hätte Lust gehabt, darüber was Gutes zu erzählen. Deswegen habe ich mir es auch, bevor ich da irgendeinen Auftrag für hatte, und ich habe auch eigentlich keinen, außer hier im Podcast drüber zu reden, ich hatte da sogar Lust drauf und habe mir freiwillig eine Folge angeguckt. Und dann habe ich gedacht, oh nee, und dann habe ich eine zweite Folge und dann war klar, das muss leider in diese Rubrik rein. Aber zum Abschluss noch was Positives?
Noch was Positives, auch vor allem was überraschend Positives. Und zwar kommt Sissi zurück als Die Kaiserin, sechsteilige Serie auf Netflix ab 29.09. Das wird dann vermutlich der nächste Woche Freitag sein. Ich bin mir gerade
nicht sicher. Ja, es endet nächste Woche,
ja. Eine neue deutsche Serie, auch wenn sie als The Empress international produziert wurde. Und die alte Geschichte, Elisabeth und Franzl. Elisabeth möchte sich hier explizit nicht Sissi, sondern Elisabeth nennen
lassen. Also es geht nochmal um die junge Sissi, genau wie, hatten wir es nicht bei RTL Plus? Die
haben genau, da gab es auch, da hieß es auch
letztes Sissi. Jahr um Weihnachten rum,
eine Free-TV. Ja, genau, es ist ein Dreivierteljahr her. Mhm. Und das ist damals so mit Franz, wurde von Yannick Schümann gespielt und sie wurde von einer Französin gespielt, glaube ich, der Name mir nicht mehr geläufig ist. Das heißt, die Geschichte ist eigentlich relativ vergleichbar. Es ist so ein bisschen der Versuch, in dieses urdeutsche Wirtschaftswundermelodram so ein bisschen Roughness reinzubringen, ein bisschen Realismus reinzubringen. Das gelingt hier mehr oder weniger gut, aber was wirklich witzig daran ist, ist, dass die Showrunnerin Katharina Eisen es hier geschafft hat, so einen völlig absurden Expressionismus da reinzubringen. Das ist manchmal radikal übersteuert. Die Art, wie die Leute sich bewegen, wie die tanzen, wie die sprechen. Es gibt so Ausdruckstanz, so Pia Bausch-artige Ausdruckstänze beim Hochzeitsball von Franz und Elisabeth und so weiter.
Das ist so Baz Luhrmann-mäßig.
Es ist genau, es ist so Baz Luhrmann-mäßig, auch ein bisschen Wes Anderson. So, es ist voll drüber, gleichzeitig aber
auch. Ach so, aber nur im Ausdruck, nicht in der nur Musik, die da gespielt
wird. Nee, in der Musik gar nicht so sehr. So, es ist so, Franz Liszt spielt damit so als Rolle und ist da so ein Musikpunk, so ein bisschen wie Amadeus. In dem Kinofilm. Und es ist alles so ein bisschen drüber, aber gleichzeitig hochpräzise in der Ausstattung, in den Kostümen, in den Kulissen. Es ist alles so an Originalschauplätzen gedreht und wirklich aufwendig gemacht. Und auch die Figuren also von einer Schauspielerin, die heißt Devrim Lingnau. Franz wird gespielt von Philipp Frosson. Das sind
Wer
auch
ist alles, denn Sissi eigentlich?
Wer Sissi ist?
Ja.
Diese Defrin Lingnau heißt sie, das ist eine Theaterschauspielerin, auch türkischstämmig.
Also auch eine unbekannte Darstellerin.
Ich kannte sie nicht, das muss ja nicht heißen, dass sie unbekannt ist, aber es ist tatsächlich so, Baz Luhrmann ist so, als wenn Baz Luhrmann in Babylon Berlin 100 Jahre vorher gespielt hätte, oder wie viel war das, 70 Jahre vorher gespielt hätte. So.
Es gab ja auch, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber vor ein paar Monaten startete auch im Kino so ein Arthouse-Film, der die alte Sissi, also so, ich weiß nicht, so mit 40 oder sowas zeigt. Also der soll ja ganz toll sein. Der hatte bei Spiegel Online eine ganz großartige Kritik. Ja, den habe ich nicht geguckt. Vielleicht sollte man den mal im Vergleich gucken, weil die jungen Sissi-Stoffe haben mich bis jetzt noch nicht so gekickt. Aber okay, den habe ich noch nicht gesehen. Der läuft bei Netflix?
Läuft bei Netflix und ist einfach echt opulent. Also es ist so, es ist wirklich four to the floor, wie sie diesen Stoff verarbeiten. Und es sind Charaktere da drin, die gehören da nicht rein. Die sind aus der Gegenwart. Und es ist aber nicht so, also um jetzt irgendwie eine jüngere Zielgruppe zu triggern, sondern weil sie einfach Bock haben, dieses Fass aufzumachen. Und das ist hochinteressant, finde ich. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass man sich das alles, dass man das durchgucken muss. Ja, so, es ist auch echt ein bisschen zu viel Sex und Drugs und Rock'n'Roll da und so. Hm. Aber es ist mal echt ein anderer Ansatz für diese Geschichte, die wirklich schon oft genug erzählt worden ist.
Also weniger lieblich als der RTL-Versuch, weil der wurde ja vorher als so ein bisschen rough verkauft, den fand ich unterm Strich dann doch sehr brav eigentlich.
War sehr brav. Hier wird noch mehr aus der weltpolitischen Gesamtsituation heraus erzählt, also was da gerade für Verwicklungen um den Krimkrieg herum sind und so weiter. Da geben sie sich ein bisschen mehr Mühe mit, und das war, glaube ich, in diesem RTL-Stoff, war das nur so, um halt so den Standard zu erfüllen. Wir sind weiter als damals Sissi war. Also wir flechten das in die politischen.
Ach, da war der Franz auch so ein bisschen böse, ne? Der hat dann auch irgendwelche ungarischen Aufständischen erschossen oder so.
Der Franz hier, der ist eigentlich echt ganz nett so, aber die Sissi ist es nicht unbedingt. Sie will sich hier auch immer Elisabeth nennen lassen. Die will mit der Sissi nichts zu tun.
Okay. Ja, dann starten wir mit meinem positiven Screenshot. Das ist dann mal endlich mal wieder was aus dem Doku-Bereich. Ich habe mich letzte Woche ein bisschen intensiver mit Katar beschäftigt, weil ich zwei Dokumentationen mir angeguckt habe, die jetzt in der vergangenen Woche liefen bei ARD und ZDF. Ist auch so ein bisschen lustig, weil die haben beide konkurrierend Katar-Recherchen gemacht, und die von ARD war sehr investigativ angelegt. Die war von den Politmagazinen, das war eine Gemeinschaftsrecherche von Report München, Kontraste und der Wochenzeitung Die Zeit. Die Journalistinnen und Journalisten da haben angeblich, also ich habe ja auch jetzt keinen Grund daran zu zweifeln, monatelang recherchiert, und die haben tatsächlich auch in dem zweiten Teil, ich fand nach dem ersten Teil, den ich erst gesehen hatte, am Dienstag dachte ich noch, okay, so viel haben die jetzt auch nicht rausgefunden. Im zweiten Teil haben sie tatsächlich relativ viel rausgefunden. Und parallel lief, glaube ich, dazwischen, ich glaube am Mittwoch oder auch am Dienstag, eine Dokumentation war im ZDF, Geheimes Katar, Geschäftssinn, Gas und Größenwahn. am Mittwoch, 21. September, steht jetzt natürlich in der Mediathek, ja, pass auf, in bei ARD steht das jetzt auch als eine Sendung in der Mediathek, und da heißt es Geld. Macht. Katar. Welcher Titel ist besser?
Oh, alles total. Also was nicht alliteriert, finde ich ein bisschen, spricht mich ein wenig mehr an, aber ich alliteriere manchmal auch. Also es ist so, ich sollte da jetzt nicht mit irgendwas im Porzellanladen schmeißen.
Also ich fand es gut, weil man hat diesen diffusen Hintergrund, was in Katar, weswegen das schlimm ist, dass die Fußball-WM da stattfindet. Übrigens ja auch in weniger als 60 Tagen geht's los. Es ist auch, wird auch überhaupt kein Fußball weiter thematisiert. Okay, in dem zweiten ARD-Teil sind sie ein bisschen in Stadien unterwegs und lassen sich da führen. Aber auch eher so, um die Veranstalter da so ein bisschen bloßzustellen. Nein, es sind zwei Dokumentationen, die das Land, was relativ komplex zu verstehen ist, weil es so unterschiedliche Machenschaften betreibt, die auch politisch mit ganz widersprüchlichen Partnern versuchen zu koalieren. Man versteht es wirklich gut. Ich würde sagen, die ZDF-Dokumentation hat noch so ein bisschen größeren Erklärfaktor, auch die Historie von dem Land, wo es herkommt, wie sie das geworden sind, was sie sind. Und die ARD, der ARD-Film ist ein bisschen investigativer. Die finden mehr raus so an Verbindungen und immer so Skandalen, Verbindungen zu den Taliban, Verbindungen nach Berlin und so weiter. Aber beide Filme sind sehr lohnend, und wenn man sich beide anguckt, weiß man, glaube ich, eine ganze Menge über Katar, und den künftigen, den Gastgeber der nächsten WM. Also ich fand das durchaus sehr lehrreich und gut gemacht und kann das nur empfehlen.
Interessant, gucke ich mir auf jeden Fall an.
Ja, Jan, damit sind wir durch mit unserer Sendung am 23.09. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schreibt uns gerne Kommentare unter bei eurer Abspielstation, wie ihr unsere Show findet. Anregungen, wir sind für alles offen. Und ja, lasst uns ein Like da. Ne?
Wünschen euch einen schönen Herbst.
Genau, dann bis in 2 Wochen. Macht's gut, ciao, ciao.
Tschüssli.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.